meiner Teilnahme am letzten FLAB-Treffen erlaube ich mir mal ein freundliches Du für diesen Vortrag. Ich glaube, das passt auch ganz gut zum Chat. Kurz zu meiner Person. Ich heiße Thomas Klein und habe als Externer bei der Bahn im Bereich der öffentlichen WLANs mitgearbeitet. Deshalb enthält der Foliensatz auch entsprechende Logos. Ich durfte die Deutsche Bahn in den Arbeitsgruppen der Wireless Broadbands Alliance vertreten, deren Kernprodukt ja Open Roaming ist, und dann auch bahnintern etwas Wissen dazu weitergeben und kann jetzt diese Information auch hier im Treffen einfach weiterverwenden. Beim letzten Treffen gab es so viel Interaktion, dass ich mich mal traue, mit einer Frage anzufangen. Falls ihr öffentliche WLANs nutzt, da lautet die Frage: Was stört euch an öffentlichen WLANs? Und wenn ihr sie gar nicht benutzt, warum eigentlich nicht? So, ich sehe Capture-Portals, kein V6. Kein Edo-Roam überall, ja, ist leider auch nur einschränkend für Forschung und Lehre. Captive Portals, Disclaimer. Ja, auch die Qualität hier instabiler als Mobilfunk öfters. Kein voller Zugriff, geblockte Ports. Da kommen wir schon ein bisschen in das Thema rein, weil ihr beschreibt im Prinzip schon die Motivation für Open Roaming. Dort wurde nämlich auch überlegt, welche Probleme die Benutzer öffentlicher WLANs eigentlich haben. Und das sind Probleme, die ihr kennt, die jeder Reisende kennt, der öffentliche WLANs nutzen möchte. Das sind Dinge wie: Ich muss erstmal eine WLAN-SSID finden, die Internet-Access ermöglicht. Dann muss ich mich an einem Captive Portal abarbeiten, was hier mehrfach erwähnt wurde. Und das sieht dann auch noch je SSID wieder anders aus. Und wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich einen ungeschützten Zugang, der noch nicht mal sicher ist. Das Ganze mache ich dann an jedem Ort neu, an dem ich gerne Internetzugang per WLAN haben möchte. Also zum Beispiel in einem CityNetz, am Bahnhof, im Zug, am Flughafen, für Leute mit zu viel Geld auch im Flugzeug und dann vielleicht auch noch im Hotel. Da kommt man dann in so eine Situation. Also man weiß nicht, ist es denn sicher? Ja, die Pain of Connecting to Wi-Fi, die gerade auch beschrieben wurde. Welches Netzwerk soll ich auswählen? Tja, wie will Open Roaming das verbessern und diese Probleme lösen? Als Nutzer schalte ich mein Endgerät bei Open Roaming durch einen einmaligen Prozess frei und dabei muss ich mich dann über einen Identity Provider mit zum Beispiel einem Apple, Google oder Samsung Account identifizieren und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Einmal. Dann wird ein Passwortprofil auf meinem Endgerät angelegt. Dieses Profil verbindet mich dann automatisch und ohne weitere Eingaben mit WLAN-SSIDs, die Open Roaming unterstützen. Also, einmalige Nutzeraktion, nicht jedes Mal abarbeiten am Captive Portal. Danach automatisch und sicher mit allen WLANs verbunden werden, die Open Roaming unterstützen. Also die Highlights sind da, dass man eine automatische Verbindung bekommt, dass es kein Raten mehr gibt, welche WLAN-SSIDs verwendet werden sollen. Als Anbieter kann man dazu einen beliebigen SSID-Namen verwenden, der ist nicht vorgeschrieben. Viele, die das machen, haben zwar Open Roaming mit im Namen, das ist aber nicht erzwungen. Trotzdem erkennt das Endgerät, dass es sich hier mit Open Roaming verbinden kann. Wir bekommen als echten Bonus eine sichere, verschlüsselte Verbindung, abgesichert durch WPA 2 Enterprise. Und wir haben nahtloses Roaming zwischen WLAN und 4G, 5G-Netzen. Ich hatte so eine Open Roaming SSID von Remote aus, so wie ich jetzt hier auch arbeite, im Cube in Berlin eingerichtet für die Bahn. Und als ich dann mal eine Woche im Cube in Berlin war, war mein Handy schon automatisch über Open Roaming verbunden, bevor ich überhaupt einen der Shared Desks belegen konnte. Das ist dann auch das Erlebnis, was ich mir eigentlich so wünsche. Das passt dann auch durchaus zu der Vision von Open Roaming. Im Moment gibt es das, ich sehe im Chat die Frage, das Open Roaming. Ich kann gleich erklären, dass es das im Moment nicht gibt und warum. Aber das versteht ihr hinterher, wenn wir mit der Technik durch sind. Dann kann ich erklären, was da fehlt im Moment. Also, die Vision und die Idee von Ro Open Roaming ist Providing Automatic and Secure Wi-Fi Everywhere to Everyone. Open Roaming möchte also ein automatisches und sicheres WLAN überall und für alle bereitstellen. Und dazu hat dann die Wireless Broadband Alliance einen Industriestandard entwickelt, der einfaches und nahtloses Roaming zwischen Wi-Fi-Netzwerken ohne manuellen Login-Prozess ermöglicht. Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ist dann vergleichbar mit dem Roaming in Mobilfunknetzen. Das stand dann auch quasi von der Benutzbarkeit her Pate und so ähnlich haben die sich das vorgestellt und gesagt, das müssen wir doch auch irgendwie mit Wi-Fi hinbekommen. So, wie funktioniert Open Roaming jetzt? Ich habe jetzt in diesem Vortrag hauptsächlich einen technischen Fokus, um ein bisschen mehr in die Details zu gehen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt halt mehrere Komponenten, aber jetzt wollen wir halt schauen, wie geht das Ganze, welche Voraussetzungen gibt es, welche Technologien und Protokolle werden dazu eingesetzt. Und dazu schauen wir erstmal auf die Endgeräte, dann auf die WLAN-Infrastruktur und danach dann auf die Radioserver. So, wie funktioniert das auf einem Handy oder Tablet? Da gibt es zwei Voraussetzungen. Oh, ich sehe jede Menge Fragen im Chat. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig alle noch beantworten. Ich schaue mal, dass ich sie im Laufe der Zeit unterbringe, die Antworten, oder eben wiederholt sie dann, wenn wir schon ein bisschen weiter durch sind. Und ja, ein paar Fragen werden sich dann von alleine auch beantworten. Also es gibt zwei Hauptvoraussetzungen. Einmal das Gerät muss Hotspot 2.0/Passpoint unterstützen und es muss ein Profil auf dem Endgerät erzeugt werden, sonst funktioniert es nicht. Es gibt verschiedene Methoden, die da unterstützt werden. Die erste Methode, die ich zeigen möchte, das ist Native OS Support. Das funktioniert heutzutage auf Samsung-Handys mit Android 10 oder höher. Da wird dann die Samsung-ID benutzt, um sich zu authentifizieren. Geht also auch nur dann auf dem Handy, wenn man quasi sich bei Samsung registriert. Und es geht auf Google Pixels ab Android 11 und auch unter Nutzung dann der Google-ID, wie anzunehmen ist. Wie sieht das auf dem Endgerät aus? Gucken, das wäre. Das ist jetzt mal ein Beispiel, das ist eine Ecke Beispiel-Screenshots von einem Samsung-Gerät. Dort sieht man, dass es dann Hotspot 2.0 Unterstützung gibt und wenn man die einschaltet, kann man sich für Open Roaming freischalten und bekommt hier aber auch die Abfragen, die einmaligen, ja, unterstützt du, nickst du denn entsprechend auch die Datenschutzrichtlinien und AGBs ab? Ohne das wird es auch hier nicht funktionieren. Der Vorteil ist gegenüber Captive Portals, man macht das Ganze einmal und meldet sich in diesem Fall dann über den Samsung-Account an. Und danach sind im entsprechenden Profil die Informationen hinterlegt, die man braucht, um weiter automatisch auf Open Roaming SSIDs zuzugreifen und dort eine WLAN-Verbindung zu etablieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man das Ganze über eine Mobile App realisiert. Das funktioniert sowohl auf Android oder auch auf Apple-Handys und mit den entsprechenden Versionen, die ich hier aufgelistet habe. Als Beispiel zeige ich dazu mal ein paar Screenshots von einer Cisco-App, die es gibt. Dort kann man dann entsprechend auf den Endgeräten entweder einmal sich mit seiner Google oder mit seiner Apple-ID anmelden und auch dort entsprechend die Terms and Conditions abnicken. Und es passiert dasselbe, es wird ein Passbandprofil im Endeffekt auf dem Gerät hinterlegt, was dann hinterher automatisch genutzt werden kann. Außerdem ist es auch noch möglich, ein Profil über ein Webportal einzuspielen und das ermöglicht dann auch Windows- oder macOS-Rechnern den Open-Roaming-Zugang. Ich war zum Beispiel auf einem Wireless Broadband Alliance Congress in Amsterdam und dort war zu Demozwecken natürlich auch ein Open-Roaming-Netzwerk verfügbar. Wenn ich dann dort in den Arbeitsgruppen meinen Windows 10-Rechner eingeschaltet habe, dann hat er sich direkt und automatisch eine WLAN-Verbindung via Open-Roaming aufgebaut. Also auch ohne Gefummel hat mir ganz gut gefallen. Man kommt am nächsten Tag wieder, ja, einfach aufbauen, aufklappen, so wie man das gerne möchte, funktioniert. Nochmal zurück zu den Voraussetzungen, die benötigt werden. Die Voraussetzungen von Passpoint und Hotspot 2.0. Ja, ich fand es am Anfang etwas schwer zu verstehen, worum geht es denn da überhaupt und wieso wird einmal von Passpoint geredet, einmal von Hotspot 2.0. Was ist das eigentlich? Also Passpoint ist die Komponente, die für das automatische Anmelden und Authentifizieren zuständig ist. Der Unterschied zwischen Passpoint und Hotspot 2.0 ist, Hotspot 2.0 ist eigentlich die zugrunde liegende technologische Spezifikation, die von der Wi-Fi Alliance entwickelt wurde. Und Passpoint ist dabei das Zertifizierungsprogramm. Die Wi-Fi Alliance verleiht dann Anbietern die Zertifizierung, wenn sie die Hotspot 2.0 Spezifikationen einhalten. Deswegen wird Hotspot 2.0 auch häufig als Wi-Fi Certified Passpoint bezeichnet. Im Endeffekt, die einen reden dann von Passpoint, die anderen reden von Hotspot 2.0. Man kann es fast austauschen. Also das eine ist eben die Spezifikation und das andere ist das nach der Spezifikation zertifizierte Vorgehen. Also tut sich nicht viel. Wichtig ist, dass ohne 802.11u als der Basis IEEE-Standard, auf dem Hotspot 2.0 aufbaut, da überhaupt nichts funktioniert. Das ist die Grundlage. Den gibt es schon seit 2011 und ja, diese ganzen Dinge hier sind halt auch zu einem großen Teil dann halt in die Nutzung bei EDROM eingeflossen, was vorhin auch erwähnt wurde im Chat. Das funktioniert dort auf der Basis dieser Technologien sehr ähnlich, aber eben nur für einen eingeschränkten Benutzerkreis. Also, zuerst gab es den IEEE-Standard, dann wurde er von der Wi-Fi Alliance als Basis für eine Wi-Fi-Lösung verwendet, die ein mobilfunkähnliches Verhalten der WLANs ermöglicht. Und danach wurde dann die Zertifizierung namens Passpoint eingeführt. Wie funktioniert das Ganze nun technisch? Hotspot 2.0 ermöglicht den Endgeräten eine ausführliche Unterhaltung mit der Wi-Fi-Infrastruktur, bevor sich das Endgerät überhaupt über Wi-Fi verbindet. Also, wie man hier sehen kann, das Endgerät fragt vielleicht nach bestimmte Informationen oder der Access Point schickt einfach bestimmte Beacons und sagt, hey, ich bin hier, ich habe hier eine Open Roaming SSID oder ich habe hier mein Home WLAN eine SSID, will sich jemand verbinden? Das ist dann ja quasi eine Kommunikation, die stattfindet, bevor das Endgerät eine Verbindung aufgebaut hat. Die Access Points senden so circa alle 100 Millisekunden einen Beacon Frame auf ihren Kanal. Für Hotspot 2.0 möchte man jetzt aber relativ viele Informationen zwischen Endgerät und Access Point austauschen, bevor sich das Endgerät überhaupt anmeldet. Und das kann man nicht alles in die Beacons packen. Deshalb gibt es zusätzliche Protokolle für diesen Pre-Authentication-Traffic. Das wäre dann einmal das GAS als Generic Advertisement Service. Und das ist ein Framework, das dann den Transport von anderen Advertisement Services ermöglicht. Und ANQP ist dann so ein Advertisement Service, der genutzt werden kann. Wieso braucht man das? Wer möchte mal raten? Zeit für ein bisschen Interaktion. Wieso braucht man diese Protokolle? Damit das Access Point übergreifend funktioniert? Nein, nicht unbedingt. Jemand noch eine andere Idee? Oh, in die Shared Notes, okay. Bei den Fragen, da gehe ich, glaube ich, später drauf ein. Moment, ich kann nicht beides gleichzeitig gucken. Ich bleibe jetzt erstmal beim Chat. Ich gebe mal noch einen Tipp, wenn noch jemand was in den Chat schreiben will. Wie soll der Client denn kommunizieren, wenn er noch keine IP-Adresse hat? Das ist der Witz an der Sache. Wir benötigen ein Layer-2-Protokoll im WLAN, das die Pakete zwischen Endgerät und Access Point transportiert. Es geht ja darum, dass man Broadcast, also ohne eine Verbindung, das ganze Funkspektrum mit irgendwelchen Sachen zuzumüllen, ist hier nicht so zielführend, weil es sollen ja Informationen ausgetauscht werden zwischen Access Point und Client. Der Access Point will Dinge anbieten, auch sehr spezifisch einem Client, und dazu sind diese Protokolle entwickelt worden. Also dieses Generic Advertisement Service ersetzt dann hier quasi IP, aber es ist ein Layer 2 Protokoll, ein einfaches, über das dann entsprechend diese Informationen mit Access Network Ray Protokoll im ANQP-Format dann übertragen werden können. Wenn ein Client da Fragen stellt, dann beantwortet die entweder der Access Point selber, wenn er die benötigten Informationen schon vorhält, oder wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, er kann sie auch dann bei einem Advertisement-Server auch nochmal selber abfragen und sie dann an das Endgerät schicken. Ja, ist kein IP, aber ist eben ein Layer 2 Protokoll, was dann quasi wirklich genau diese Pre-Authentication Phase unterstützt und da den Traffic enabled. Auch ohne Hotspot 2.0 kann ein Endgerät natürlich durch Beacons und Pro Response Frames die zur Verfügung stehenden Wi-Fi SSIDs, also die WLAN-Namen übermitteln oder ermitteln. Das funktioniert, sonst würde das ganze System ja nicht funktionieren. Aber mit Hotspot 2.0 und auf der Basis von 802.11u können dann noch viel mehr Daten übermittelt werden. Und das ist auch nötig für komplexere Systeme wie Open Roaming. Und dazu gehören dann zum Beispiel auch die sogenannten ERCOIs, ohne die Open Roaming nicht funktioniert. ERCOI habt ihr vielleicht noch nie gehört, werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, was das ist. Na, kommt die Folie. Hier ist nochmal eine etwas andere Darstellung von denselben Vorgängen. Beim Verbindungsaufbau gibt es dann zwei Phasen. Die eine ist die Discovery and Selection, das ist Finden und Auswählen. Das ist in dem oberen, mit den oberen zwei Pfeilen da symbolisiert. Und dann kommt eine Authentication-Phase, wo dann die Authentifizierung erfolgt. Im einfachen Fall wird das Finden und Auswählen eines kompatiblen Hotspots schon über die Beacons und Probe Exchanges realisiert. Da langt dann vielleicht Signalstärke, SSID, Netzwerktyp und was noch unterstützt wird. Es wird zum Beispiel in diesen Beacons auch mitgeschickt, wird der Standard 802.11u unterstützt und damit ist ein Access Point oder eine Wi-Fi-Infrastruktur Hotspot 2.0 fähig und kann dann noch weitere Informationen liefern. Wenn der Client dann mehr Informationen braucht, weiß er ja, okay, die Geräte können das, da kann ich noch mit den anderen Protokollen mir mehr Informationen holen und noch weiteren Austausch machen, zum Beispiel auf der Basis von irgendwelchen Passwortprofilen, die ich auf dem Gerät habe, die dann sagen, hey, wenn du folgende Informationen findest, nämlich zum Beispiel, das ist ein Open-Roaming-Hotspot, dann verbinde dich bitte auch mit dem. An diese Finden- und Auswählenphase schließt sich dann die Authentifizierungsphase an. Die basiert auf WPA2 Enterprise Security. Das finde ich ist ein wesentlicher Unterschied zu allem, was man jetzt sonst so üblicherweise hat, wenn man eben über Captive Portals sich irgendwo anmeldet. Man kriegt hier wirklich Enterprise-Grade Verschlüsselung über das Extensible Authentication Protocol und unterstützt werden verschiedene Authentifizierungsmethoden, wie zum Beispiel eine Methode ist per EAP-SIM, das ist dann über SIM-Kartendaten. Das ist etwas, was relativ früh in Amerika auch benutzt wurde und AT&T hat da sehr viele Karten mit im Feld. Dann gibt es die Authentifizierungsmöglichkeit Zertifikate, digitale X509-Zertifikate zu nutzen, also EAP-TLS. Und dann, was relativ einfach auch zu nutzen ist, ist die Authentifizierung per Passwort und Benutzername, dass man eben EAP-TTLS und Microsoft Chef V2 benutzt. Das wird auch recht häufig dann eben für Passpoint-Profile zum Zugriff auf öffentliche WLANs benutzt. Nochmal zusammenfassend, Passpoint funktioniert auch unabhängig von Open Roaming, zum Beispiel mit EduRoam. Aber Open Roaming benötigt auf jeden Fall Passpoint als Grundlage. Und Open Roaming nutzt diese Funktionalitäten dann, um den Endgeräten Zugangsmöglichkeiten anzubieten. Ich habe mal hier so drei aufgelistet. Der Access Network Provider, der eine SSID anbietet, zum Beispiel im ersten Fall strahlte die SSID aus openroaming@db und will dann mitteilen, hey, hierüber kannst du umsonst das Internet erreichen und du kannst dazu die Google-ID und die Apple-ID benutzen. Sowas kann man hinterlegen. Man kann das einschränken teilweise. Bei so einer offenen SSID würde man dann eher sagen, du kannst dazu jede beliebige ID der Open Roaming Federation benutzen und du darfst dabei anonym bleiben. Das wäre typischer für ein Public Wi-Fi. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja, Geräte können sich mit dieser SSID nur verbinden, wenn du dich nicht anonym anmeldest und dann nachverfolgbar bist. Das ist natürlich auch eine Bedingung dafür, falls eine Bezahlung für irgendwelche Zugänge erfolgen sollen. Das System unterstützt also mehrere Dinge. Und dazu werden dann dem Endgerät diese verschiedenen Zugangsmöglichkeiten angeboten. Wie passiert das? Das passiert über diese RCOIs. Das sind Roaming Consortium Organization Identifiers. Das sieht so aus. Also im Prinzip sind es nur ein paar blöde Hexwerte, die vom WLAN gesendet werden und dann mit den RCOIs im Passpoint-Profil verglichen werden. typisch für Public Wi-Fi ist, dass man eine Open Roaming Settlement Free RCoy benutzen würde und sagt dann, ja, die bekommt ein Baseline Quality of Service, nichts Besonderes. Die kriegt einen Support für anonyme User und das ist das, was jetzt hier auch als Beispiel mal konfiguriert ist. Im unteren Screenshot seht ihr eine Konfiguration von einem Ruckus-Controller, in dem zwei RCoys, die dann in den Beacons mitgesendet werden, hinterlegt sind. Das eine ist eine alte Kompatibilitäts-RCoy, die wir hatten früher nur 3 Hex-Werte. Jetzt aktuell gibt es welche mit 5 Hex-Werten und darüber, das ist das Übliche, was man jetzt so benutzt. Das andere ist Zurückwärtskompatibilität für alte Systeme. Dieser obere Eintrag, der sagt genau das über die Hex-Werte aus. Freier Zugang, ihr müsst nichts bezahlen. Ihr könnt sogar anonym euch einloggen und es gibt allerdings auch nur eine Baseline QoS. Das sind dann so Werte, die garantierten Werte für diese Verbindungen, die man da bereitstellen muss. Die sind eher auf Telefonie ausgerichtet. Also da kann man kein Netflix-Streaming drüber erwarten. Eine sichere Telefonverbindung, ein Call sollte auf jeden Fall darüber möglich sein. Und halt das Übliche, was man so an Kleinkram macht. Das ist so diese Minimalbasisanforderungen, die eigentlich jeder, der überhaupt eine Open Roaming SSID anbietet, auch dann entsprechend bereitstellen soll. Jetzt haben wir uns ein bisschen die Endgeräte und die WLAN Access Points und Controller angeschaut. Und was noch fehlt, ist die Authentifizierung über Radius. Eine der gewünschten Eigenschaften für Open Roaming ist ja Sicherheit. Deshalb können wir nicht einfach unverschlüsselte Radius-Messages über das Internet verschicken. Wie löst das die WBA? Also die WBA, die Wireless Broadband Alliance, bringt ANPs und IDPs zusammen unter ein PKI-basierendes Trust-Modell. Wie bitte? Was sind ANPs? Was sind IDPs? ANPs, sieht man links oben was ANP Onboard, auf der linken Seite sieht man die ANPs, das sind Access Network Provider. Das sind die Firmen, Unternehmen oder Anbieter, die eine Wi-Fi-Infrastruktur haben und eine SSID ausstrahlen. Und auf der rechten Seite sehen wir die IDPs, das sind die Identity Provider, die Identitäten zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Google, Samsung, das AT&T auch genannt. Und die Open Roaming Federation bringt diese beiden ja zusammen über ein PKI-basierendes Trust-Modell. Das heißt also, managt Zertifikate und gibt Zertifikate aus, die es allen Beteiligten ermöglichen, miteinander auf eine sichere Art und Weise zu kommunizieren. Man kann also einen Vertrag unterzeichnen mit der WBA, um Teil dieser Federation zu werden. Und dann sagt man, ja, ich möchte hier gerne als ANP teilnehmen oder als IDP teilnehmen. Und dann kann man Zertifikate von der WBA bekommen, mit denen die direkte Kommunikation zwischen ANPs und IDPs möglich ist. Es können auch Broker dazwischen geschaltet werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Dienste auch abgerechnet werden sollen. Aber der typische Anwendungsfall im Moment ist, ist ein Public Wi-Fi öffentlich ohne größere Abrechnung. Also dieses mit abgerechneten Diensten ist es möglich, aber nicht sehr gebräuchlich. Die WBA stellt dann also Radius-Server-Zertifikate für IDPs und Radius-Client-Zertifikate für die ANPs aus. Und in dem Bild ist dann zu sehen, dass darüber dann zum Beispiel sichere RATSEC-Verbindungen auch über unsichere Netzwerke wie das Internet hergestellt werden können. Das ist aber nicht das einzige Problem, was man lösen muss, weil wie soll denn der ANP den richtigen Radius-Server finden? Da kommt ein Benutzer, der hat zum Beispiel ein Profil mit Google-ID. Dann kommt der Nächste, der will auch ins WLAN, dann hat der eine Samsung-ID. Dann kommt wieder der Nächste, der hat vielleicht ein Handy von AT&T und will dann über die SIM-Karte rein. Also, jeder muss mit einem anderen Regelserver verbunden werden. Und Robert hat es hier genau richtig, es geht über die Realm. Es wird gemacht über eine IDP Discovery unter Zuhilfenahme von DNS. Als Beispiel mal, ich habe Radius Messages im Testsystem mir angeguckt und dann gab es zum Beispiel eine anonyme WLAN-Benutzer-ID, die dann @samsung.openroaming.net heißt. Also der Benutzer sollte dort bekannt sein und soll dann über Radius authentifiziert werden. Wie findet dann der lokale Radius den passenden Open Roaming IDP Radius Server? Da gibt es entsprechende NAPTA Records. Wenn ein IDP das Onboarding bei der WBA vollzieht, muss er auch diese entsprechenden Dinge hinterlegen. Also das heißt, er braucht nicht nur einen Radius-Server, die Anfragen beantwortet, er braucht nicht nur ein Zertifikat, mit dem dann halt nur entsprechend Teile der Federation dort anfragen können. Der muss auch einen DNS-Server entsprechend aufsetzen, dass da die passenden Records drin sind, damit die richtigen Radius-Server gefunden werden. Wer gerade an einem Linux-Rechner sitzt, kann auch gerne mal die Befehle eingeben, sollte eigentlich noch dasselbe bei rauskommen. Man findet hier dann entsprechend eine Unterstützung für Radius TLS TCP für die Authentifizierung und einen Verweis auf einen SAV-Record, der dann seinerseits wieder eine Portnummer und einen DNS-Namen für den endgültigen ausspuckt. Also der Access Network Provider muss sich dann quasi in seinem System da entlanghangeln, basierend auf der Realm, damit er den passenden Radius-Server für den jeweils gerade anfragenden User findet. Okay, das passiert nach RFC 7585, ist also gut dokumentiert. Hier ist nochmal eine andere Darstellung, wie das eigentlich passiert, also entsprechende Anfragen. Und der mittlere Teil ist hier genau das, wo dann dieses Mapping stattfindet von einer Realm zu einer IP-Adresse, wo dann halt die Nachfrage auch hingehen darf. Nach diesem Mapping, wenn der herausgefunden wurde, wird dort entsprechend Zertifikat geschützt, dann eine Verbindung aufgebaut und die Authentifizierung vollzogen. Ich will wenigstens noch mal ein paar Beispiele zeigen, wie man sowas als Proof of Concept aufsetzen kann. Man benötigt als Access Network Provider einen Radius Client, der abhängig von der NAI Realm Anfragen an unterschiedliche Radius Server schickt. Und diese Radius Server antworten nur dann, wenn man ein gültiges Client-Zertifikat von der WBA PKI vorweisen kann. Als Beispiel hier auf der linken Seite sieht man einen Access Point oder wegen mir auch eine Infrastruktur mit Access Point und Wireless LAN Controller, die dann als Beispiel hier mal an eine selbst aufgesetzte VM über das Internet, über RADCEC mit einer eigenen PKI mit Client- und Server-Zertifikaten Anfragen hinschickt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie man sowas aufsetzen kann. Der Free Radius dazwischen ist nicht unbedingt nötig. Man kann auch einen RADCEC-Proxy so konfigurieren, dass er das alles macht, aber damit kriegt man dann mehr Visibilität und kann besser auch noch ja, untersuchen, was denn da eigentlich passiert. Der RADCEC-Proxy, der die externen Requests weiterleitet, der braucht aber von der WBA ein Client-Zertifikat, damit er die Server, die IDPs an, der IDPs anfragen kann. Auch das passiert dann wieder über RATSEC. Und das ist der Knackpunkt hier. Wenn man sagt, oh, das ist ja schön, das will ich auch zu Hause haben. So einfach ist es nicht. Ohne dieses Zertifikat läuft es nicht. Man kann, wenn man Glück hat, und einen Broker findet, der für einen einspringt, dann kann man sowas hier machen. Das ist etwas, was ich mal aufgesetzt hatte, ohne dass man ein eigenes Zertifikat bei der WBA hat. Dann braucht man allerdings jemanden, der eins hat und quasi als Broker für einen einspringt. Also durch die Arbeit in der WBA hatte ich Kontakte zu Firmen wie Radiator, die so Zertifikate haben und konnte die dann zum Test-Setup überreden. Und die haben dann quasi eine eigene kleine PKI aufgesetzt, wo man dann übers Internet RATSEC-Traffic zu ihnen hinschicken konnte. Und sie selber haben sich dann darum gekümmert, mit ihren WBA Client-Zertifikaten dann die entsprechende Auflösung bei den endgültigen IDPs zu machen. Das ist ein Setup, was so auch mal testweise gelaufen ist. Ich hoffe, das hat einen kleinen Überblick gegeben und war nicht zu verwirrend. Ich würde jetzt mal versuchen, auf Fragen einzugehen und Fragen zu beantworten. Dazu schaue ich mal in die geteilten Fragen. Ich gehe mal einfach von oben nach unten durch und schaue mal, ob ich was dazu sagen kann. Was ist, wenn ich zwei Profile von zwei verschiedenen Identitätsanbietern haben möchte? Kann ich das dann auswählen? Man kann auf dem Endgerät mehrere Profile haben und auch hinterlegen. Wie die Auswahl dann passiert, das ist aber dann eventuell wieder endgerätabhängig. Also Ja, genau. Es ist technisch möglich und es wird auch teilweise gemacht dann, aber den Einfluss darauf, ich kann es nicht selbst auswählen, jetzt möchte ich genau dieses Profil nehmen oder jetzt jenes Profil. In den Endgeräten kann man aber manchmal komplette Profile an- und abschalten. Damit hat man dann schon eine indirekte Auswahl. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei der Verbindung das einfach dann auswählen kann. Wie wird das gebildet? Es gibt ziemlich umfangreiche Dokumente der WBA, die beschreiben, wie ein Billing-System, also wie ein Radio-Setup aussieht, wo dann die Partner untereinander auch ein Billing drüber abwickeln. Das gibt es, aber ist eben nicht so sehr gebräuchlich. Wie kann der Anbieter Geld damit verdienen? Ja, das ist nämlich immer die spannende Frage. Welches Business-Konzept kann er sich dazu einfallen lassen, dass das auch wirklich was abwirft? Also typischer ist eher, ich will mal ein Beispiel geben, Delays als Retail in Belgien hat eine Loyalty-App und bietet ihren Kunden an, per Open Roaming in ihren Läden einfach ins Internet zu kommen. Und da wird nichts gebillt, aber sie versuchen dann eben über ihre Loyalty-App und über Angebote, die sie dort machen oder entwickeln, und da experimentieren die auch noch rum, bei den Kunden mehr zu verkaufen oder da attraktivere Angebote machen zu können und auf diese Art und Weise dann Geld zu verdienen. Also eher auf indirekte Art und Weise. Der ID-Anbieter kann den User tracken. Also der ID-Anbieter kann den User, er muss ihn ja auch in einer gewissen Art und Weise tracken können, alleine falls mal irgendwas an Troubleshooting ist oder falls mal nötig ist oder falls in irgendeiner Art und Weise Unfug damit gemacht wird. Es gibt da so Minimalanforderungen, wie lange auch gewisse IDs stabil bleiben müssen, damit man überhaupt was nachvollziehen kann. Also der Identity-Anbieter, der hat die Möglichkeit, natürlich auch einen User in einer gewissen Art und Weise nachzuverfolgen. Der Access Network Provider zum Beispiel, wenn er sagt, ich akzeptiere anonyme User-IDs, kann erstmal überhaupt nicht sehen, wer denn sich da verbindet oder was da gemacht wird. Also es ist schon sehr nutzerfreundlich in der Form, dass es, wenn es unterstützt wird, was üblich ist im Moment, dass man anonym einfach direkt eine Internetverbindung bekommt und darüber dann auch geschützt, verschlüsselt reinkommt und durch eine anonyme ID von dem Access Network Provider noch nicht mal getrackt wird. Endgeräte. Ja, da gibt's einen Draft, der ist vor noch gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Da haben wir in der Arbeitsgruppe dran gearbeitet und das ist ein Informational Draft, der ist aber schon sehr detailliert. Da kann man wirklich sehr viele Details einfach nachlesen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Also Laptop-Dinosaurier. Mit Linux. Ich habe jetzt letztens noch ein PDF gesehen von jemandem vom Cisco, der hat auch ein Raspi dazu bekommen, sich mit einer Open Roaming SSID zu verbinden und da mal eine Anleitung für gemacht. Also wo jemand rumspielen wollte auch. Also das geht schon. Ich selbst habe es mit OpenWRT auch gemacht und zum Beispiel, wer die kleinen gelben Mango-Router kennt, damit man Test-Setup aufgebaut. Man kann also auch mit relativ geringem Aufwand an Wireless-Setup das hinbekommen und dann auf so einem Gerät zum Beispiel einen RADCEC-Proxy noch mit installieren. Der Knackpunkt ist dann, eben die Verbindung, die man hier sieht, irgendwohin muss man den Kram schicken, ne? Also, und man muss jemanden finden, der dann entsprechend Sachen als Broker weiterleitet. Sonst braucht man eben selber eine Mitgliedschaft in der WBA, um so Zertifikate beantragen zu müssen. Und das ist eher was für Firmen. Ist nichts für Privatleute oder das ist nicht Fokus, hat keinen Fokus auf die breite Öffentlichkeit, weil Mitgliedschaft heißt eine Jahresmitgliedschaft von ein paar tausend Dollar und also Teil der Federation zu werden, ist dann eben ein bisschen umständlicher. Sowohl man muss halt entsprechende Verträge unterschreiben und dann auch ein bisschen Geld einschmeißen. Privatsphäre, ja, anonyme Konten habe ich schon erklärt. Tracking, ist, wenn dann von den IDPs möglich, Honeypot kann eigentlich nicht aufgesetzt werden. Man kann keinen Open Roaming Hotspot in der Form aufsetzen, der dann auch Authentifizierungsanfragen entgegennimmt und weiterleitet, weil das weil eben gar keine Verbindung per EAP zu irgendeinem unterstützten IDP möglich ist. Also ich habe auch gedacht, ja, kann ich nicht nochmal einen Honeypot einfach aufsetzen, um da was abzufischen oder so, aber nee, das wird durch das Security-Konzept unterbunden. Die Zertifikation kostet Geld. Also für Freifunk ist es schwierig, weil es ist eigentlich kein Community-System und das ist auch keine gemeinnützige Unternehmung, die WBA, sondern wird wirklich von Firmen getrieben, die sich dann zusammengesetzt haben, gesagt haben, wir wollen das so machen und unterstützen, aber die haben auch eher ein kommerzielles Interesse daran. Wäre trotzdem mal eine interessante Frage, wenn man an so einem Meeting teilnimmt, mal zu fragen, wollt ihr nicht einfach auch mal was für die Community machen und gemeinnützig und vielleicht irgendwie Systeme zur Verfügung stellen, wie man das unentgeltlich, aber eben auch ohne Geld damit zu verdienen, bereitstellen kann? Ich halte es für relativ schwierig, weil da eben halt auch rechtliche Dinge eine Rolle spielen. Das ganze Konzept ist eben als Federation auch mit Verträgen und entsprechend gebündelt, wo man dann eben auch sagen muss, klar, hier, ich unterzeichne auch, dass ich mich an die Regeln halte, die in der Federation gelten.
Igitt.
Wie kompliziert ist es, einen eigenen IDP zu machen? Auch das ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel Dell Hayes hat das gemacht, selbst IDP, und hat dann halt eine App dafür entwickelt. Also es ist wohl mit überschaubarem Aufwand möglich, aber es ist auch nicht trivial. Also weil man eben nicht nur einen Radio-Server zur Verfügung stellen muss, sondern eben, ja, man muss schon dann auch sicherstellen, dass das im DNS alles registriert ist, dass das an die eigenen ID-Systeme dann drankommt. Also es ist wohl machbar, aber es ist nicht trivial. Welche Broker gibt es für kleinere Firmen? Also ich wüsste jetzt keinen Broker, zu dem ich hingehen könnte. Das, was ich da gemacht habe, war nur über persönliche Kontakte und dann entsprechend, ja, im Prinzip Anfragen auf einem kleinen Dienstweg, wo dann Proof of Concepts unterstützt wurden, wenn man sowas mal ausprobieren will. Aber in dem Umfeld, mir ist da keiner bekannt, der da jetzt wirklich auch das Gemeinnützige mehr im Sinn hat, oder das sind alles Firmen, die auch versuchen, irgendwo Geschäft zu machen. Es gibt keine einfachen Testzertifikate für ein Lab. Nein, habe ich auch versucht zu bekommen. Das gibt es nicht. Das funktioniert dann mit dem ganzen Rechtsunterbau nicht, den man dann auch noch einhalten muss. Gibt es vielleicht Fragen, die jemand mal übers Mikro noch stellen will? Ja, sonst würde ich mich bedanken fürs Zuhören. Mal sehen, wer hat durchgehalten, wie viele Teilnehmer sehe ich noch? Immerhin.
Also im Auditorium haben wir so um die 10.
Plus und minus. Hier 20.
Dann vielen Dank. Und alle haben durchgehalten, keiner ist weggelaufen.
Gut. Ja, ansonsten bedauere ich jetzt nicht, in Berlin zu sein und nicht noch mitessen und trinken gehen zu können, aber ich weiß nicht, ich hoffe, der Steven ist da. Wenn er vor Ort ist, dann kann er euch vielleicht auch noch ein bisschen weiter was zu Open Roaming erzählen, wenn ihr noch Interesse habt. Wenn er nicht da ist, dann war's das für heute. Michael, willst du noch Tschüss sagen?